Ich glaube, dass da Verbote auf jeden Fall das falsche Mittel sind. Also man muss ja sagen, dass seit geraumer Zeit, also seit Jahren eigentlich schon, Demonstrationen zu etwas gehören, was ich Protestfloskeln nennen würde. Ja, also Demonstrationen bringen eigentlich absolut gar nichts. Und solange Corona-Leugner und Rechtsextreme nur demonstrieren, nur in Anführungszeichen, müssen wir uns eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Ja, also wir sehen das an einer der größten Demonstrationen der letzten Jahre, die Anti-TTIP-Demo, die hatte absolut gar nichts gebracht, und leider noch in viel dramatischerer Weise sehen wir das bei Fridays for Future. Ja? Das Anliegen wenig ist so dringend wie dieses Anliegen, und politisch haben sie überhaupt nichts verändert mit Demonstrationen.
Was ist denn eine zeitgemäße und wirkungsvolle, ja, wie soll ich sagen, Demonstrationsform oder Protestform?
Ja, also sich was einfallen lassen. Also die menschliche Fantasie ist ja Gott sei Dank grenzenlos. Und da gibt es viele Dinge, die man tun könnte. Jetzt hier in dem Kontext geht es ja wirklich darum, dass Rechtsextreme getrommelt haben zu einer großen Demonstration, zu einem Sturm auf Berlin, wie sie das nennen. Das macht mir tatsächlich eher Sorge, weil das natürlich weit an Demonstrationen vorbeigeht. Und ich bin mir nicht immer sicher, ob unsere Sicherheitskräfte auch in der Hauptstadt überhaupt auf dem Schirm haben, dass 400 Meter entfernt von dem Ort, von dem Austragungsort, das Parlamentsgebäude ist. Und es für die Rechten schon ein Achtungserfolg wäre, dort auf dem Dach des Reichstags rumzutanzen oder vielleicht auch irgendwo Sprengstoff zu deponieren.
Apropos sich was einfallen lassen, inwieweit tragen denn Ihre Aktionen als Zentrum für politische Schönheit dazu bei, die Stimmung weiter aufzuheizen? Zuletzt haben Sie ja eine Stele vor dem Bundestag, vor dem Reichstag aufgestellt, die angeblich Asche von NS-Opfern enthalten hat.
Ja, also wenn man dem Bundesinnenminister Horst Seehofer Glauben schenkt, dann er wirft uns ja vor, wir würden die Spaltung dieser Gesellschaft vorantreiben. Ich glaube, dass Aktionskunst immer dazu da war und auch immer dazu da sein wird, nicht nur Spaltung deutlich zu machen, sondern auch auf Missstände hinzuweisen, Unrecht oder wie in dem Fall der Stele, auf die wirkliche Gefahr oder die wahre Gefahr, den Gefahrenherd des Konservatismus. Ja? Also was wir dort mit dieser Aktion ja vor allem erzählt haben oder versucht haben zu erzählen, muss man eher sagen, ist, dass Faschismus an sich selten mit einer Mehrheit gewählt wird und immer einen Koalitionspartner braucht. Und der einzige in Frage kommende Koalitionspartner in Deutschland des Jahr 2021 fortfolgende ist die CDU. Und wir haben das selten so gut dann 2 Monate nach der Aktion gesehen wie in Thüringen im Landtag, wo die CDU versehentlich, selbstverständlich und etwas verdattert, wie sie nachher taten, mit den Faschisten einen anderen Ministerpräsidenten gewählt hatten, der gerade mal auf 5% gekommen war, aus eigener
Aber
Kraft.
wozu dann dieser Schockmoment? Wozu diese Anspielung auf Auschwitz, auf die Gaskammern? Bringt das tatsächlich irgendjemanden und irgendwas weiter?
Naja, also man darf es nicht als Schockmoment sehen, oder
Doch,
wir
ich habe mich
sehen.
erschrocken. Entschuldigung.
Ja, genau. Also wir sehen sehr klar, dass das so rezipiert wurde. Aber das Ganze und auch Menschen, die dort vor Ort waren, haben das eher als eine Kraftquelle wahrgenommen. Und ich würde sagen, mehr noch als dass diese Bundesrepublik auf dem Grundgesetz steht, steht sie eigentlich auf der Asche von Auschwitz. Also dieser Staat hat überhaupt seine Legitimationskraft, ja, und wirklich alles, was ihn in die Zukunft führt und leitet, daraus zu ziehen. Und auch aus einem Schwur, nie wieder Auschwitz. Und jetzt sind wir im Jahr 2020, und die drittgrößte Partei im Deutschen Bundestag ist eine klar rechtsextreme Partei. Und in den Ostländern, also auch in meinem alten Bundesheimatland Sachsen, ist die zweitstärkste Kraft und wäre um ein Haar auch stärkste geworden.
Wie fließen diese ganzen Erfahrungen ein in Ihre Lecture-Performance morgen auf dem Kunstfest Weimar? Und was darf und was muss ich mir erwarten von dieser Mischung aus Vortrag und Inszenierung?
Ich bin dort mit einem Vortrag zur Frage, was mache ich oder ja, was mache ich mit meinem rechten Nachbarn? Wie sage ich es Ihnen? Und es wird vor allem natürlich um die Ereignisse gehen, die eminent wichtig sind und eigentlich jetzt ein bisschen verschüttet wurden. Ja? Die CDU hat sozusagen auf dem Rücken von Corona sein Image restauriert. Aber das, was am 5. Februar diesen Jahres, also eigentlich noch gar nicht lange her, aber im Horizont der politischen Zeitrechnung mit Corona jetzt schon völlig verschüttet, was da geschehen ist damals, dieser Skandal. Und das ist meiner bescheidenen Analyse nach weiterhin das Allerwichtigste zu sehen, auch die Gefahr zu sehen, die da von konservativer Seite ausgeht, die es vielleicht nicht so schlimm findet, mit Faschisten dann doch eine Koalition zu bilden.
Jetzt gehört Bornhagen nicht zur direkten Nachbarschaft von Weimar, aber da wohnt Björn Höcke, der die AfD in Thüringen zur zweitstärksten Kraft gemacht hat. Wie sprechen Sie den an?
Ja, also ich wohne da ja auch. Ja. Wir haben ja dort unser Holocaust-Mahnmal, den Erweiterungsbau des Berliner Holocaust-Mahnmals, also die 24 Stelen vor dem Haus von Höcke. Und dieses Mahnmal spricht ihn sehr gut an. Ja? Also das ist ja auch eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Mit Rechten reden, ja, wer ist dazu berufen? Natürlich die politische Kunst oder auch Intellektuelle oder Juristen. Ja? Wenn sie wollen, auch Staatsanwälte und der Verfassungsschutz. Und dieses Mahnmal redet ja nunmehr seit 3 Jahren mit Bernd Höcke und wird es auch weiter tun.
So nennt ihn die Satire-Show im ZDF.
Bernd? Nicht nur. Ja, ja. Er heißt ja eigentlich anders. Er heißt ja eigentlich Landolf Ladig. Das ist sein. Er arbeitet nur jetzt weiter unter dem Pseudonym Bernd Höcke.
Auch da wieder die Frage, was man richtig machen kann. Interviewt man Höcke? Bietet man ihm eine Bühne? Interviewt man ihn nicht? Betreibt man Zensur?
Ja, ich denke, dass das ein großes Missverständnis ist, dass es sogar wichtig ist, ihn zu interviewen. Und das meinte ich eben auch mit dem, wer fühlt sich dazu berufen oder wer ist dazu berufen?
Da haben Sie von Journalistinnen und Journalisten nicht gesprochen.
Doch, den meine ich natürlich. Also das wichtigste und positivste Beispiel, das hat man auch schon wieder vergessen, ist noch nicht mal ein Jahr alt. Das war David Gebhardt vom ZDF, der ihn letztes Jahr interviewt hat. Und nach 17 Minuten Interview hat Höcke das Interview abgebrochen und ihm massive Konsequenzen angedroht für den Fall, dass er mal eine historisch interessante Persönlichkeit werden sollte. Und das ist die Messlatte, wissen Sie? Also das ist sozusagen, wir können nicht mit Ihnen umgehen, indem das Wichtigste im Interview darin besteht, ihn in schicke Designerstühle zu setzen, wie jetzt der MDR das gerade in seinem Sommerinterview gemacht hat, sondern es geht wirklich darum, denen den Spiegel vorzuhalten, die Maske abzureißen. Und das, was Gebhardt eigentlich in diesem Interview, in diesem ZDF-Interview letztes Jahr ja gar nicht zufällig getan hat, sondern wirklich sehr absichtsvoll, ihn zu bedrängen mit den Fakten.